NDR Info. Redezeit.
Wer kennt sie nicht? Wenigstens ab und an Rückenschmerzen. Schuld ist in ganz vielen Fällen eine falsche Körperhaltung. Auf Dauer macht unser Körper das nicht mit. Aber ab wann werden Rückenschmerzen problematisch? Und wann wird daraus sogar ein Haltungsschaden? Und was kann man dagegen tun? Das ist unser Thema heute Abend in der Redezeit Visite, in Kooperation wieder mit Visite im NDR Fernsehen. Mein Name ist Ulrike Heckmann und ich heiße Sie herzlich willkommen. Mit im Boot ist auch wieder unsere Online-Redaktion. Das heißt, im Netz können Sie die Sendung wieder als Videostream verfolgen unter ndr.de/redezeit. Und genau dort können Sie uns auch Fragen mailen, wenn Sie das wollen. Oder Sie rufen uns einfach an unter 08000 441777. Meine beiden Studiogäste, die kennen sich bestens aus mit Rückenschmerzen und ihren Ursachen und auch mit jeder Menge Tipps, was man dagegen tun kann. Beide sind aus Hamburg. Aus dem Visite-Fernsehstudio direkt zu uns gekommen ist Dr. Sabine Bleuel, Fachärztin für Orthopädie, und an ihrer Seite André Germann, Physiotherapeut mit eigener Praxis. Er ist der zweite Studiogast. Wie immer haben wir zur Einstimmung für Sie eine Umfrage. Rückenschmerzen haben wir gefragt. Woher kommen Sie? Was hilft? Kira Meyer hat sich umgehört.
Keine Bewegung, falsches Essen und nervlich auch. Man hat Probleme und baut die nicht ab. Und die gehen auch auf Nerven, Wirbelsäule, Rückenmark, überall hin.
Ja, vielleicht ein falscher Stuhl, der das begünstigt.
Naja, wir sitzen hier alle drin rum und hängen halt über unseren Büchern oder vor unseren PCs. Dann gehen wir zur Arbeit und hängen da wieder vor dem PC.
Weil die Bevölkerung sich zu wenig bewegt und zu viel sitzt. Dagegen kann man natürlich was machen. Die Muskulatur stärken durch bestimmte Übungen.
Ich wäre dafür, dass man Städte baut, wo der Autoverkehr nicht mehr so eine große Bedeutung hat und die Menschen letztendlich die Möglichkeit haben, sich freier zu bewegen.
Man muss das Ganze umstellen. Anderes Essen, Bewegung.
Sport treiben, den Computer auch mal auslassen, gerade wenn man halt schon im Job bedingt einfach den ganzen Tag vorm Computer sitzt, dass man dann guckt, dass man nach Feierabend einen Ausgleich hat für den Rücken.
Das fängt beim kleinen Kind und beim Jugendlichen an. Die sitzen ja heute mehr vor den Medien, als dass sie irgendwo noch auf der Straße sind.
Tja, soweit unsere Umfrage. Die Bevölkerung sitzt zu viel. Stimmt das eigentlich, Frau Dr. Bleuel, Herr Germann?
Eigentlich haben die Umfragen das alles sehr schön bestätigt, wie unser Alltag so aussieht. Wir stehen morgens auf, setzen uns an den Frühstückstisch, steigen ins Auto, fahren zur Arbeit, verbringen da auch wieder die Körperhaltung in sitzender Position, sitzen vielleicht noch am Schreibtisch, fahren nach Hause, sitzen auf dem Sofa und gehen ins Bett. Also das alles bewegt sich in einem Raum der gebeugten Haltung, der Brustwirbelsäule, und das ist halt dann doch ein Problem auf Dauer für Nacken und für den gesamten Wirbelsäulenapparat.
Bevor wir da in die Details gehen, was da eigentlich passiert beim vielen Sitzen, wie viel sitzt man denn im Schnitt, Herr Germann?
Also wenn man jetzt den allgemeinen Alltag betrachtet, ist es ja fast so, dass aufgrund vom Aufstehen, Frühstücken, zur Arbeit fahren, bei der Arbeit selbst, bis hin wieder ins Bett gehen von einem 24-Stunden-Tag, ist ja vielleicht gerade mal 2 bis 3 Stunden, wo man wirklich aufrecht sich aufhält und ordnungsgemäß bewegt. Die restliche Zeit ist ja fast wirklich nur sitzen und entspannen.
Also zwischendurch ein bisschen Bewegung ist ja schon. Also ich habe gelesen, 7,5 Stunden sitzen wir im Schnitt täglich. Und junge Menschen, das war ja eben auch so in der Umfrage zu hören, die sitzen sogar noch länger, nämlich im Schnitt 9 Stunden, weil sie so viel vom Computer hängen. Jetzt haben wir gehört, sitzen ist gar nicht gut. Sie haben schon so ein bisschen angedeutet, Frau Dr. Bleuel, was passiert, wenn ich zu viel sitze? Inwiefern schade ich da meinem Körper?
Man weiß bei langem, tiefen Sitzen, dass der untere Bereich der Wirbelsäule um das 4- bis 6-fache belastet wird. Dann hängt es davon ab, wie man sitzt. Wenn man in leicht gebeugter Haltung nach vorne sitzt, dann kommt schon auch zunehmend Last auf die Brustwirbelsäule, und das geht dann natürlich auf den Nacken. Und je weiter wir den Kopf nach vorne neigen, desto mehr steigt die Last auf dem Rücken. Und das ist auch in Studien nachgewiesen, gerade wenn wir Handy benutzen oder ein Buch lesen und wir neigen den Kopf sehr weit nach vorne, trägt der Rücken bis zum 6-fachen Körpergewicht des Kopfes. Das geht dann schon in den Nacken und in den gesamten Bereich. Ja.
Und was sind das für Schmerzen, die man dann hat, Herr Germann?
In den meisten Fällen so ein Stechen Drücken, ziehender Schmerz, die dann über den gesamten Rücken bis Lendenwirbelsäule oft runterzieht. Oft auch Beklemmung vorne im Brustkorbbereich, weil man halt einfach nicht weit genug ausatmen oder einatmen kann, nicht aufdehnen kann. Dass halt auch da schon so Beklemmungen im Brustbereich kommen, dass man halt auch Atemprobleme schon teilweise bekommt.
Also wie man richtig sitzt und was man gegen die Schmerzen tun kann, besprechen wir gleich noch näher. Ganz am Anfang habe ich ja gesagt, manchmal entsteht auch ein richtiger Haltungsschaden. Lassen Sie uns das gleich zu Beginn klären. Aus medizinischer Sicht, wann sprechen Sie als Ärztin oder Sie auch als Physiotherapeut wirklich von einem Haltungsschaden?
Wenn zunehmend Nackenschmerzen auftreten und der Patient sich selber aktiv gar nicht mehr richtig korrigieren kann. Also wenn man ihn auffordert, die Schulter nach hinten zu ziehen und auch sich gerade aufzurichten und er bekommt das überhaupt nicht mehr selber gesteuert, auch in seiner Gangart, wie er läuft, dann würde man schon vom Haltungsschaden sprechen. Mhm. Also das Verlieren des Körperbewusstseins und zu denken, man läuft gerade, aber läuft eigentlich gar nicht mehr gerade. Mhm.
Und es für den Patienten natürlich auch in die Richtung geht, dass es schon eine sportliche Aktivität ist, sich überhaupt in die richtige Richtung zu bewegen, wo er eigentlich auch hin soll.
Und dieser Rundrücken, von dem ja auch in der Fernsehsendung im NDR-Fernsehen vorhin die Rede war, was ist das genau? Das ist ja quasi, wenn ich es richtig verstanden habe, die extreme Entwicklung eines Haltungsschadens.
Die Ursache eines Rundrückens kann ja vielfältig sein. Das ist ein Oberbegriff, dass die Brustwirbelsäule eben zu stark in der Beugung nach vorne ist. Wir sprechen davon von einer Kyphose. Und die Ursache kann alles Mögliche sein.
Hat man nicht früher schlicht von der Buckel gesagt?
Ja, also der nicht so nette Begriff ist der Buckel. Mhm. Ja, das
würde
zu
ja
weit
jeder sagen, habe ich nicht. Und wenn man dann mal genauer guckt, dann sind doch mehr Menschen, die gebeugte Handlungen haben und eigentlich so einen Rundrücken haben, als sie das sich selber eingestehen würden. Mhm. In wie vielen Fällen ist denn schlechte Haltung die Ursache für so einen Rundrücken, egal wie stark der ausgeprägt ist?
Also die meisten Beschwerden im Bereich des Nackens und der Schulter ist die Ursache der Rundrücken. Mhm. Viele laufen zu weit nach vorne gebeugt und produzieren sich damit sekundär Probleme im den übrigen Bereichen. Also ich sehe bei vielen orthopädischen Erkrankungen die Ursache in dieser Fehlhaltung in der Rundrückenposition.
Das heißt also, eine organische Ursache ist eher selten. Da gibt es ja vor allen Dingen zwei, also die Osteoporose und Morbus Bechterew. Das ist eine Autoimmunerkrankung, eine rheumatische Erkrankung. Da können wir vielleicht auch nochmal drauf eingehen. Aber in den wirklich allermeisten Fällen liegt es einfach an einer schlechten Haltung.
Das ist die häufigste Ursache, ja.
Okay, wir haben die ersten Hörer schon bei uns in der Leitung, unter anderem Susanne Diekhörner aus Bremen. Schönen guten Abend, Frau Diekhörner.
Guten Abend.
Ihre Frage an uns.
Hallo?
Ja, hallo Frau Diekhörner, Ihre Frage an uns.
Ich hatte vorhin bei Visite den Beitrag gesehen und habe einen Ehemann, der also nur sitzend unterwegs ist, weil er eben im Auto sitzt, bei Besprechungen sitzt, am Schreibtisch sitzt, das ist seine Arbeit. Ab und zu hat er ein Stehpult und er hat eine sehr ausgeprägte, runde Halswirbelsäule. Er hat aber momentan, wenn ich ihn darauf anspreche, keine Beschwerden. Deshalb ist das Totschlagsargument und das ist unser Eheritual, weil ich immer dann sage, hör zu, das ist nicht gut, weil abends sitzt er und guckt sein Handy an oder sein iPad und er guckt immer nach unten. Das heißt, diese Muskulatur ist verkürzt. Er hatte vor einigen Jahren Probleme, der konnte keinen Aktenkoffer mehr tragen, weil die ganze durch die verkürzte Muskulatur im Brustbereich die Ärmel total schmerzten. Das hat er mit dem Osteopathen geregelt und dann war es gut. Mhm. Er macht zweimal die Woche ein bisschen Sport, aber seine Tageshaltung ist so. Mich würde interessieren, ist das okay oder ist das eine Zeitbombe, weil die Atemmuskulatur und alles wird ja, oder die Atmung wird ja mit Sicherheit auch eingeschränkt, weil die Körperhaltung ist schon eindeutig so zu sehen, oder bin ich jetzt einfach übertrieben pingelig, weil ich so diesen Kopf, der so nach vorne geht, den sehe ich ja immer. Und ich sage immer, hör mal zu, mach das gerade und so, aber das will er natürlich nicht hören.
Okay, Frau Diekhörner, wir wollen uns ja nicht in Ihre Ehe einmischen. Wir klären es jetzt mal. Ist das in so einem Fall, Frau Bleuel, ist das ein Fall, wo sie sich Sorgen machen muss? Oder wenn jetzt der Mann keine Beschwerden hat, hat er einfach gelernt, sozusagen mit diesem eher krummen Rücken sich so zu bewegen, dass es keine Schmerzen verursacht?
Was natürlich ganz wichtig wäre, präventiv zu arbeiten, um überhaupt zu verhindern, dass er irgendwann Beschwerden bekommt. Und auf Dauer wird das so nicht gut gehen. Er wird irgendwann Beschwerden bekommen. Wir wissen ja gerade bei den Männern, dass die Schulterbeschwerden irgendwann zunehmen. Das sogenannte, die Schulterdachenge, die produziert wird, indem man immer nach vorne gebückt läuft. Und eigentlich müsste man ihm tatsächlich raten, dass er aufrecht geht und entsprechend auch immer mal wieder Dehnübungen macht. Er muss jetzt nicht jeden Tag Sport treiben, aber vielleicht so ein paar Übungen in den Alltag integrieren. Das kann man ja auch während der Autofahrt machen, indem man das Körperbewusstsein schult. Weil irgendwann gibt die Muskulatur und das Bindegewebe auf, die tolerieren das nicht auf Dauer. Er wird irgendwann Abnutzungserscheinungen.
Was für Übungen, Herr Germann, kann man da machen? Also wenn ihm gehört, der ist auch teilweise am Stehpult, dann am Schreibtisch, das ist ja schon mal gut.
Das ist schon mal ein guter Anfang, genau. Also ich hätte jetzt für zu Hause relativ viele Übungen. Einige wären jetzt für den Rücken und für den Nacken, dass er sich halt einfach die Hände mal oben an den Türrahmen einfach mal festhält, so ein bisschen sacken lässt, dann hat man zumindest schon mal eine schöne Aufdehnung von den seitlichen Muskeln und dann einfach den Kopf mal nach oben Richtung Türrahmen anheben und dann hat man auch schon zusätzliche Aufdehnung von der Brust und von der vorderen Nacken-Halsmuskulatur. Damit kann er schon mal sehr gut arbeiten. Dann mit den Händen halt im Türrahmen rein und einfach den Schritt nach vorne machen, um einfach die Brust vorne aufzubekommen. Einen Schritt durchmachen, mit den Händen quasi sich einfach nur festhalten. Dann hat man schon ein paar sehr gute Übungen, mit denen man erstmal arbeiten kann. Und
wie oft sollte man sowas denn machen?
Also in der Anfangszeit würde ich dahin gehen, wirklich das tagtäglich zu machen, um das Körperbewusstsein erstmal wieder in Gange zu bringen, damit man auch vorankommt. Je besser es dann wird, dann kann man es peu à peu so ein Stückchen runterfahren. Aber die ersten 14 Tage, 3 Wochen würde ich es wirklich tagtäglich machen, um überhaupt erstmal in Gange zu kommen.
Mhm. Frau Diekener, mit schönen Grüßen an Ihren Mann, die Grüße von uns.
Ja,
ganz herzlichen Dank für Ihren Anruf.
Okay, ja, vielen Dank.
Ich sage nochmal die Telefonnummer 08000441777, wenn Sie Fragen haben. Uns angerufen hat auch Jochen Meinecke aus Celle. Schönen guten Abend, Herr Meinecke.
Ja, schönen guten Abend, Frau Doktor. Folgendes, ich habe Bechterew und bin 68 Jahre alt. Meine Sorge ist jetzt für meinen Enkel. Der wird jetzt 13 Jahre alt. In Bechterew ist ja vererbbar. Und jetzt ist meine Sorge, weil er, wenn ich ihn beobachte beim Sport, er hat schon einen sehr runden Rücken, geht er. Er geht rund, sagen wir es mal so. Mhm. Und jetzt ist meine Frage, kann man durch Blutuntersuchung schon in dem Alter feststellen, ob er dazu neigt, auch Morbus Bechterew zu bekommen?
Wie alt ist er?
Er wird 13.
Okay, das müssen wir jetzt erstmal ein bisschen erklären, damit auch die Hörer mitkommen. Ich habe es eben schon gesagt, Morbus Bechterew ist eine rheumatische Erkrankung. Was passiert da, Frau Dr. Bleil?
Beim Morbus Bechterew ist eigentlich eine Autoimmunerkrankung. Und es kommt dazu, dass im Laufe der Zeit sich eine Art Entzündung an den Längsbändern der Wirbelsäule entwickelt und die dann mit der Zeit verkalzifizieren, sich verfestigen. Und das einen dann im Endeffekt in diese krumme Haltung zieht. Bechterew hat noch viele andere Nebenstellen. Also es macht Veränderungen auch an den Sehnenansätzen, am Iliosakralgelenk, an den Augen.
Also im unteren Rückenwirbel.
Organisch kann es befallen, aber soweit muss es ja erst gar nicht kommen. Jetzt anhand nur der Körperhaltung jetzt des Enkels schon darauf zu schließen, dass er Bechterew hat, ist noch viel zu früh. Also meistens tritt ja der Bechterew so erst im späteren Alter auf, beginnt so zwischen dem 30. und 40. Lebensjahr, da äußert sich das.
Bei mir war es mit 22.
Ihnen war es schon früher, ja.
Ja.
Also durchschnittlich sagt man zwischen 30 und 40. Man könnte jetzt einmal den HLA-B27-Wert bestimmen.
Ja.
Aber es gibt auch viele Träger mit dem HLA-B27, die nie einen Bechterew bekommen.
Also können
man
Sie
macht sich dann eventuell unnötig
sagen,
Sorgen.
Was ist das für ein Wert?
Genau, das ist ein Wert, mit dem man schon mal orientierend gucken kann, ob er Träger davon ist oder nicht. Aber es heißt noch lange nicht, dass er deswegen auch Bechterew bekommt.
Nein, das nicht, weil es machte mir ja Sorgen, weil er schon... Er spielt Fußball, macht auch zweimal die Woche Training, aber er hat eben halt diese Rundrücken, so wie ich das damals auch mit 13 Jahren schon hatte. Aber und da hat man zu mir auch immer gesagt, geh gerade. Aber da war der Brichteriff bei mir wahrscheinlich schon drin. Man konnte in den in den 60er Jahren das dann noch nicht so hundertprozentig feststellen.
Herr Meinecke, ich greife das nochmal auf. Also Diagnose von Morbus Brichteriff heißt es ja immer, ist schwierig. Also man muss ganz viele verschiedene Untersuchungen machen und die wie so Puzzlesteine zusammensetzen.
Ja, ja.
Kann man in dem Alter von 12 eindeutig feststellen, hat der Junge die Erkrankung ebenfalls geerbt oder hat er sie nicht?
Nee, kann man jetzt noch nicht. Also man müsste ihn mal befragen, wenn er morgens aufsteht, ob er Schmerzen zum Beispiel an den Achillessehnen hat, ob er, also man puzzelt das tatsächlich zusammen an verschiedenen Markern. Ne? Die Patienten, die einen Brichteriff haben, einen richtigen, dann hat man auch öfter mal so entzündliche Gelenke auch an der Schulter. Und wenn er bisher überhaupt gar keine Beschwerden beschreibt morgens, wenn er aufsteht oder geschwollene Gelenke hat, dann kann man anhand dieser reinen Körperhaltung noch nicht darauf schließen, dass er auch einen Brichteriff bekommt.
Okay, vielleicht mal bis hierhin.
Da würde ich mir vielleicht erstmal noch keine Sorgen machen.
Genau. Ja, okay. Und mit seinem Rundrücken, dass er das wieder so in wieder hinbekommt, weil er schludert, denn er hat wirklich diese Rundrückenart, lässt er seinen Oberkörper richtig fallen.
Das ist ja ganz typisch auch in dem Alter. Ne? Also da würde ich ihn vielleicht auch zum Sport animieren, vielleicht auch Sportarten, an denen er sich an der langen Kette dehnt. Also was ja schön ist, ist das Klettern oder Wasserball. Ne? Das ist eine Sportart, wo er schön seine Muskulatur trainiert, vor allem auch seine Muskulatur an der Schulter und am Rücken, ohne große Belastung auszuüben. Also ihn zu Sportarten zu motivieren, die ihm Spaß machen und die gleichzeitig
Er macht ja schon zweimal die Woche und plus Schulsport. Ne?
Aber was macht er für Sport?
Also Fußball hat er eben jetzt.
Genau, meine ich. Fußball, da trainiert er ja nicht unbedingt die Rückenmuskulatur.
Ja, genau.
Da kann er schön in seiner gewohnten Haltung auch Fußball spielen. Vielleicht einen Sport wählen, der besser die Rückenmuskeln noch trainiert.
Erstmal vielen Dank an Sie, Herr Meinecke. Machen Sie sich nicht allzu viel Sorgen, weil wir gerade über Kinder gesprochen haben. Wie motiviert man denn Kinder und Jugendliche, sich möglichst aufzurichten und nicht so, ja, die machen das ganz oft, hängen vorm Computer, das war auch in der Umfrage so ein bisschen zu hören, hängen ab im wahrsten Sinne des Wortes. Wie schafft man denn bei Kindern und Jugendlichen ein Bewusstsein, sich auch mal richtig durchzustrecken und seinem Rücken was Gutes zu tun? Haben Sie einen Tipp, Herr Germann?
Was heißt Tipp? Also im Grunde ist es ja so, dass man die Jugendlichen eher dazu animieren muss, was zu finden, was ihnen selber auch Spaß macht. Weil wenn das Zocken oder das Daddeln vom Rechner gerade mehr Spaß macht wie eine sportliche Aktivität, dann wird es halt auch schwer sein, die wirklich dazu animieren, dass sie sich auch wieder aufrichten oder in die gerade Haltung gehen. Man muss dann halt wirklich als Elternteil gucken, was macht mein Kind, was kann er gut, was mag er, und wirklich versuchen, dann da ihn in die Richtung zu schieben und da halt dran zu arbeiten, dass es wirklich, wie Frau Dr. Böll schon gesagt hat, Übungen gibt oder Aufgaben gibt, die halt mehr in die Streckung gehen, in die Aufrichtung, damit die Kinder halt wieder in die richtige Richtung gehen.
Dabei gibt es ja auch Hilfsmittel, und wir haben eine Hörerin aus Hamburg, die Visite offenbar gesehen hat und auch Fragen hat. Frau Kroh aus Hamburg, schönen guten Abend.
Ja, Kroh ist mein Name.
Okay.
Ja, ich bin 77 und ich wollte Folgendes erzählen. Ich habe also schon als Kind mit meinem Rücken zu tun gehabt. Ich musste immer orthopädisch turnen.
Fassen Sie es ein bisschen zusammen, Frau Kroh, sonst kommen nicht mehr so viele Hörer dran.
Ja, ist schon klar. Und ich habe also, später ist mal festgestellt worden, dass ich Skoliose hätte. Ich habe aber nie Schmerzen gehabt.
Das Fragen wir kurz zwischen, Skoliose, was ist das?
Skoliose, das ist ja auch eine Rückenkrankheit, die also auch sehr schwierig und langwierig zu behandeln ist.
Das wollen wir nochmal genauer haben. Skoliose, was verstehen Ärzte darunter, Frau Plein?
Skoliose ist eine Fehlwachstum der Wirbelsäule. Normalerweise wächst sie in der Doppel-S-Form in der Frontalebene, und wir haben dann jetzt ein Fehlwachstum der Wirbelsäule so zur Seite. Also dadurch kann natürlich auch eine Kyphose in der Brustwirbelsäule entstehen, und das bildet sich aus während des Wachstumsalters. Betrifft vor allem Frauen mehr als Männer, und vor allem die schlanken, großen Frauen, die neigen ein bisschen zu dieser Fehlwachstum der Wirbelsäule. Und
also es ist nicht die schöne S-Kurve, die man normalerweise hat,
sondern es geht eben auch zur Seite dann aus.
Quasi eine Verschiebung, und die Patienten stauchen in sich so zusammen.
Mhm. Ja.
Gut, das haben wir jetzt geklärt. So, nun Ihre Frage zur Visitesendung.
Und nun ist es folgendes, ich habe also auch nie Rückenschmerzen gehabt und jetzt habe ich eben in dieser Sendung gesehen, dass die Ärztin so wie soll ich das bezeichnen? Das ist so eine Art Gürtel, was man so umschnallt. Und da habe ich gedacht, das wäre doch eigentlich ganz gut, weil ich ja nun immer, ich neige natürlich immer dazu, krumm zu gehen. Man denkt auch oft ja nicht dran. Früher wurde man immer erinnert als Kind, aber heute, man lässt sich manchmal auch gehen und man sitzt auch ja manchmal so krumm. Und dann habe ich dieses, als ich dieses sah, was sie da gezeigt hatte, fand ich, das kann doch eigentlich ganz gut sein, weil da ist man doch dann automatisch
gerade
Haltung.
Das klären wir jetzt, genau, Frau Kroh, das klären wir jetzt, was das ist, weil viele haben die Sendung nämlich nicht gesehen, aber Frau Bleu, Sie haben es mitgebracht. Erzählen Sie uns mehr, was ist das für ein Teil und wozu dient das?
Dieses Teil gibt es eigentlich schon ganz lange, auch auf dem Markt. Es wird auch bezeichnet als Gerathalter.
Sieht ein bisschen aus wie ein Rucksack, also nur mit den Riemen ohne Rucksack hinten dran.
Genau, so, das ist auch die Idee. Es stellt im Grunde das nach, was wir eigentlich tun sollen mit unseren Muskeln. Wichtig ist, wenn man sich so einen Teil besorgt, dass man darauf achtet, dass es schön weich ist. Es gibt welche, die sind sehr fest und die sind so unangenehm, dass man sie eigentlich gar nicht tragen möchte. Und man schnallt sich das dann oben wie einen Rucksack und kann es vorne auch von der Intensität verstellen über Klettverschlüsse. Mhm. Ich würde damit anfangen, erstmal nicht so fest das zuzumachen, weil sonst bilden sich dann nach einer Zeit, hat man wirklich dann durch diese neue Haltung auch neue Rückenschmerzen, muss sich erst langsam dran gewöhnen, dass man es erst stundenweise trägt. Und man muss sich das vorstellen wie so eine Art Biofeedback oder Muskelgedächtnis, dass man immer wieder dran erinnert wird, bis man es irgendwann so verinnerlicht hat, dass man sich automatisch auch dann gerade hält.
Also nochmal anschaulich, also es sieht im Grunde aus wie eine Art Rucksack, den man aufsetzt, nur dass eben dieser Beutel des Rucksacks nicht da ist. Mhm. Und wenn man einen Rucksack eng hat, dann sind ja auch die Schultern so ein bisschen nach hinten gezogen. Herr Germann, würde ich mit dem Rucksack eigentlich genau den gleichen Effekt haben wie jetzt mit diesem Gerathalter, wie das Teil hier offenbar heißt?
Im Grunde schon, aber da ist es ja wieder, das ist die Riemen sind wieder sehr fest, sehr hart. Mhm. Dazu kommt ja, der Rucksack selbst ist hinten, wenn er sehr, sehr weich ist, gibt er ja auch ziemlich nach und dann das ist auch etwas schwieriger. Man müsste dann wieder ein bisschen was reinpacken, dieses Zurückziehen für die Brustmuskulatur auch wieder zu haben. Aber ansonsten, ja, der Rucksack würde dieselbe.
Kann man sich das verschreiben lassen? Wo gibt's das?
Also den klassischen Gerathalter kann man sich verschreiben lassen. Die neigen immer ein bisschen dazu, auch zu fest zu sein. Müsste man schauen im Sanitätshaus, welche Möglichkeiten die da anbieten. Speziell dieses Produkt kann man jetzt sich nicht verschreiben lassen. Es hat keine Heilmittelnummer. Das kann man erwerben im Internet. Das Produkt jetzt speziell ist von der Firma Blackroll. Es gibt aber auch viele andere, die ähnlich
genau.
sind.
Werbung wollen
also
wir auch gar nicht grad, machen.
Weil
Sie also
jetzt gerade fragen, ich will keine Werbung machen. Mhm. Ein Gerathalter, unter Gerathalter findet man das.
Mhm. Frau Kroh, ich danke Ihnen für den Anruf.
Ja,
und
das kriege ich also in jedem Sanitätshaus oder muss ich mir das irgendwo bestellen?
Das haben wir gerade gesagt, im Sanitätshaus nachfragen und da lassen Sie sich am besten beraten. Ja. Ihnen erstmal herzlichen Dank. Wir haben gleich die nächste Hörerin bei uns. Schönen guten Abend, Frau Moschel.
Ja, guten Abend.
Ihre Frage an uns.
Ja, einiges ist jetzt schon beantwortet worden durch dieses Interview, was Sie gerade geführt haben, weil in der Sendung ging es ja eigentlich nur um Rundrücken und ich habe eben auch eine seitliche Verkrümmung, also rund eigentlich in dem Sinne gar nicht, weil ich merke, dass ich in der Gymnastik, die so in der Gruppe gemacht wird, gar keinen Katzenbuckel machen kann. Also der ist eher steif gerade, aber eben zur Seite verkrümmt. Und das ist schon ziemlich stark in den letzten Jahren geworden, sodass, wenn ich vorm Spiegel stehe, dann denke ich, ich bräuchte also einen Schuh, der rechts einen wesentlich dickeren Absatz hätte, um überhaupt also von vorne gerade auszusehen sozusagen. Mhm. Und beim Laufen strengt mich das teilweise sehr an, wobei ich jetzt also mit den Walking-Stöcken ein bisschen besser
Und Sie wollen jetzt auch, wenn ich das richtig sehe mit den Stichworten, die meine Kollegen mir gegeben haben, wissen, was man für Übungen machen kann,
genau,
fit zu werden.
Ja.
Ich frage Herrn Germann.
Also im Grunde, wenn ich das jetzt so richtig mitbekommen habe, wäre es für Sie fast am einfachsten, die Seite, zu der Sie am meisten neigen, die auch am meisten versuchen aufzudehnen. Und da wäre dann eine freie Wand oder Türrahmen oder die Tür selbst im geschlossenen Zustand einfach gegenlehnen und versuchen, die Hand so weit wie möglich auf dieser Seite nach oben hoch rauszuschieben und versuchen, die Seite, zu der Sie halt neigen, wieder nach vorne zu öffnen, um da mehr Freiraum zu schaffen und wieder mehr in die gerade Richtung zu kommen.
Ja.
Wenn man jetzt solche Übungen, ist ja schwer, sich das vorzustellen, wenn man das nur hört, wenn man das sehen will, kann man dann sich vom Arzt auch Physiotherapie verschreiben lassen, dass man so ein Repertoire an Übungen für sich bekommt?
Auf jeden Fall. Also mit einem KG-Rezept oder manualtherapeutischen, Krankengymnastikrezept oder manuellen Therapierezept kann man sich immer verschreiben lassen, ist auch in solchen Situationen immer sehr gut, weil der Therapeut selber zu den Übungen, die er dann auch mitgeben kann, auch nochmal schauen kann, wie sieht die andere Seite eigentlich aus. Muss die nochmal zusätzlich ein bisschen gelöst, gelockert werden, damit einfach auch dieses Spektrum einfach machbar ist, oder müssen wir die andere Seite nochmal zusätzlich stärken, die eine nochmal mehr lockern, und da haben wir dann halt ein bisschen mehr Möglichkeiten, als, wie gesagt, jetzt die Übungen übers Radio dann weiterzugeben.
Genau. Ja, und das wäre...
Therapie.
Krankengymnastik wäre im Großen und Ganzen schon ausreichend.
Okay. Weil manuelle ist ja, glaube ich, so mehr passiv. Oder
nein, es gibt eine verbesserte Behandlungsart und Weise, die nennt sich manuelle Therapie. Die ist etwas hochwertiger wie die Krankengymnastik, ist aber genau im selben Bereich. Also.
Und Massage hat ja keinen Zweck. Kann ich.
Na, mit Massage ist es wieder so, dann wird halt nur der eine Bereich halt aufgelockert. Sie selber machen aber wieder weniger, und im Grunde kommen sie dann wieder nur dahin zurück nach einer gewissen Zeit, wo sie jetzt schon wieder sind. Die Massage bringt ihnen so auch nur eine kurze Zeit was und nicht langfristig. Und sie wollen ja gerne langfristig eine Verbesserung haben, und langfristig eine Verbesserung bedeutet, mal auch vielleicht eine Massage mit einzubauen, das ist richtig, aber Übungen ihnen mitzugeben, die sie selber zu Hause täglich bis zweimal oder zumindest jeden zweiten Tag anwenden, um das Ganze halt aufzulockern, aufzudehnen und auch wieder selber mobil zu werden.
Also dehnen ist wichtig, die Muskeln stärken, um das Skelett zu entlasten, ist das der zweite Punkt, und das alleine schafft man natürlich nicht mit Massage. Ich danke Ihnen, Frau Moschel, für den Anruf und leite gleich weiter zu Rüdiger Hoffmann aus Hannover, aber sag bei der Gelegenheit nochmal schnell die Telefonnummer 08000 441777. Herr Hoffmann, zu Ihnen.
Ja, schönen guten Abend. Ich höre mit Interesse Ihre Sendung. Ich war 40 Jahre in der Büroeinrichtung im Vertrieb und habe da so das eine oder andere Erfahrung gemacht. Und es gibt heute Sachen, Knie, Sitz, Möbel, es gibt einen Sitzball, es gibt heute sehr teure, schöne Stühle mit Synchronverstellung. Bloß wenn das alles drin ist und es wird nicht gemacht, nützt das alles nichts.
Also reden wir über Büroeinrichtungen. Was ist wichtig? Es gibt viele unterstützende Dinge.
Ja, es gibt viele unterstützende Sachen, die einfach so im Beilauf dazugehören.
Oder wie nutzt man die richtig? Herr Hoffmann, wir gehen dem mal nach. Wie nutzt man die richtig, wenn man diese ganzen Hilfsmittel hat, höhenverstellbare Schreibtische, bestimmte Stühle, die man anpassen kann? Was machen Sie da für Erfahrungen? Wird das genutzt oder eher nicht?
Der Punkt des Nutzens ist der eine, die Grundhaltung, die man dabei einnimmt, aber eher eine ganz andere. Ob ich jetzt einen höhenverstellbaren Tisch habe oder ein Bürostuhl, der 1500 Euro kostet. Also da ich eh nur in ein und derselben Position an beiden Sachen halt verharre, ist es grundsätzlich tendenziell von meiner Seite her relativ egal, welche Möbelstücke ich wirklich nutze, weil die Bewegung ist ja nicht da, und es hat auch, glaube ich, einige Studien schon bewiesen oder gezeigt, wenn man auf einem Bürostuhl auch hin und her hippelt, also sich mal nach links, rechts, vor, zurück bewegt und nicht unbedingt einen PC-Ball hat, sondern einfach auch mal auf diesem Stuhl sich bewegt, dann sind die Rückenprobleme deutlich geringer, als wenn man halt wirklich starr auf so einem PC-Ball sitzt.
Aber trotzdem ist noch wichtig, dass man die Position auch ändert, dass man nicht nur sitzen bleibt, sondern zwischendurch aufsteht und
auch am besten auch wirklich mal sich streckt einfach. Beste Beispiel, in jedem Büro gehen, gibt es ja genug Kollegen, die auch rauchen gehen, die haben ihre 5 Minuten Freizeit und in der Zeit dann können die sich halt auch mal bewegen und alle anderen, die dann mal nicht rauchen, sitzen halt wirklich durchgehend am PC, am Rechner und halt auch da sich einfach auch mal die Zeit nehmen, dann wenn man eine Aufgabe erledigt hat, zurückrollen, hinstellen, strecken, dehnen, bewegen, wirklich mal 5 Minuten aus der Alltagssituation, die man da gerade hat, raus und dann funktioniert das schon.
Gibt weitere Hilfen, sowas wie Sitzkissen, Keilkissen, schon dieser Ball ist eben angesprochen worden. Eine Zeit lang hieß es ja immer, wer Rückenschmerzen hat, der soll sich auf einen Ball setzen, soll unbedingt auch möglichst ein Keilkissen nutzen, weil es auch die Hüfte entlastet. Gilt das noch oder wird das gar nicht gebraucht, Frau Dr. Bleu?
Also ich finde das ganz wichtig, dass wir am Arbeitsplatz die Position auch ändern. Es gibt verschiedene Hilfsmittel, die auch sinnvoll sind. Grundprinzip ist tatsächlich, dass man sich bewegt. Also auch die Einrichtung am Arbeitsplatz ist wichtig, dass der PC in Sichthöhe steht. Man weiß, wenn der Schreibtisch so um die 15 Grad nach oben geneigt ist, dass wir bessere Körperhaltung haben, als wenn wir nach unten schauen. Dass der PC möglichst weit weg steht, dass wir die Unterarme bequem auflegen können auf den Schreibtisch. Also da gibt es schon ganz gute Hilfestellungen, auch dass wir so alle 40 Minuten mal aufstehen, eine andere Position, vielleicht mal einen Aktenordner wegtragen und im Grunde die Grundmessage liegt darin, dass man verschiedene Positionen einnimmt und sich auch bewegt. Das ist eigentlich mit das Wichtigste und dazu sollen eben diese ganzen Equipments aus dem Büro anregen, dass wir auch mal den Tisch hochstellen, dass wir mal aufstehen, uns wieder hinsetzen. Also da gibt es schon auch tolle Ideen, die immer wieder daran erinnern, dass wir das tun sollen. Es gibt also mittlerweile auch Programme, PC-Programme, die sich alle 3/4 Stunde einblenden und Übungen des Nackens zeigen, weil man festgestellt hat, dann hält der Mitarbeiter länger durch ohne Schmerzen.
Also Herr Hoffmann, Sie merken, danke für Ihren danke erstmal für Ihren Hinweis auf die Büromöbel. Auch da ist die Frage, wie man sie nutzt. Meine Kollegin Silvia Bucke ist jetzt bei uns im Studio und hat ein paar Mails zusammengefasst und stellt uns vor, was da für Fragen sind.
Genau, und ich bin deswegen auch gleich mal reingekommen, weil das Thema war eben, wie sitzt man? Und das müssen auch die Schüler sehr oft. Und es schreibt uns ein Lehrer aus Duderstadt, seit sehr vielen unserer Kinder wird der Rundrücken regelrecht anerzogen, schreibt er. In 35 Jahren Lehrtätigkeit musste ich eigentlich durchgehend sehen, dass die Kinder Jugendlichen mit einem Katzenbuckel schreiben mussten, denn die Schulträger kaufen regelmäßig Stühle, die eins haltbar sind und zweitens für den Hausmeister stapelbar. Also er regt sich ziemlich darüber auf, dass sie überhaupt nicht irgendwie rückengerecht gemacht sind und dass die Kinder da auch ganz falsch sitzen. Das ist mal so das eine, obwohl er sagte, in Niedersachsen gibt es Richtlinien, die ganz andere Stühle befürworten. Ja, wäre die Frage. Also es ist einfach jetzt keine Frage, sondern er beklagt sich darüber. Aber er behauptet ja, man würde den Kindern den Rundrücken regelrecht anerziehen. Vielleicht können Sie das da was dazu sagen, ob das so, ob man das so stehen lassen kann, dass viele sitzen in der Schule und das Falsche, ob das dazu beiträgt.
Dafür gewagte These.
Die Sitzmöbel von verschiedenen Schulen nicht gut genug. Also müsste man sich jetzt mal einzelne Schulen anschauen, wie die Sitzmöbel da sind und wie die Kinder da sitzen. Da habe ich jetzt zu wenig Einblick, dass ich da eine allgemeine Stellungnahme zu. Das
ist wahrscheinlich auch von Schule zu Schule und
das Stadt ist unterschiedlich.
Zu
Stadt.
Und dann ist auch noch die Frage, wie die Tischeinstellung ist. Also, wenn der Tisch natürlich, wenn ich mir natürlich einen deutlich niedrigeren Tisch kaufe, wie die Stühle sind, dann kann ich ja nichts anderes machen, als Kind nach vorne gebeugt mit dem Rundrücken sitzen. Wenn die Tische natürlich höher sind, dann habe ich natürlich auch eine aufrechtere Haltung.
Okay. Dann ganz viele Hörer stellen nochmal Fragen zu dem Haltungsgürtel und auch dazu aber, ob es was Ähnliches vielleicht gibt, was die Kasse dann auch bezahlen würde. Denn das Exemplar, was Sie gezeigt haben, wird ja nicht bezahlt, soweit ich es verstanden habe. Und dann kam noch die Frage auf, ob das nicht auch ein bisschen kontraproduktiv sein kann, ob die Muskeln dann nicht erschlaffen, ja, weil dieser Gürtel dann die Funktion übernimmt.
Genau. Also es gibt es auch mit Heilmittelnummer, diese Geradhalter, hatte ich ja auch schon erwähnt, von verschiedenen Firmen. Man müsste sich halt als Patient dann angucken, welcher eignet sich für mich und welcher ist mir zu straff. Es gibt viele Modelle, die sind zu fest, die wird man gar nicht lange tragen können, weil das zu sehr einschnürt. Man müsste dann mal individuell gucken. Also es gibt schon welche auch mit einer Hilfsmittel- oder Heilmittelnummer, die also auch rezeptierbar sind. Die Muskulatur erschlafft dadurch nicht, weil man trägt das ja nicht den ganzen Tag. Man soll das einfach nur mal stundenweise tragen als Biofeedback, als Erinnerung. Wenn man den ganzen Tag rumläuft, erschlafft ja auch die Muskulatur. Das ist ja noch viel ungünstiger, als wenn ich daran erinnert werde, mich aufzurichten. Und so viel Kraft entwickelt der gar nicht, dass der passiv so stabilisiert, dass die Muskulatur erschlafft. Also da braucht man keine Bedenken haben. Und wie gesagt, erstmal stundenweise tragen und nicht den ganzen Tag.
Okay. Dann hat uns Martin Mehner geschrieben. Er ist Psychologe und er rät zur Anwendung von TRE. Das sind Trauma Releasing Exercises. Und er schreibt, das Kernelement davon ist, dass man Spannungen durch Zittern auflösen kann. Denn er glaubt, die Frage ist ja, wie chronische Muskelverspannungen gelöst werden. Also das bringt ja im Zusammenhang mit den Haltungsschäden und dem Risiko. Was halten Sie denn davon?
Sehr interessant. Wir wissen durch Vibration, dass Muskelzellen sich entspannen. Und wenn wir auch Muskelbereiche ausmassieren, entspannt sich dann ja auch der Muskel und der Tonus sinkt. Also könnte ich mir schon vorstellen, dass über diesen Vibrationseffekt wir den Tonus senken.
Und dann habe ich noch einen Brief eines Hörers, der uns geschrieben hat und den ich jetzt nicht dabei habe leider, aber ich kann ungefähr so zusammenfassen, Erhard Reil ist das und er schreibt, Fitnessstudios nehmen blinde oder sehbehinderte Menschen halt überhaupt nicht auf. Also wenn er jetzt zum Beispiel ein Rückentraining machen möchte und das wissen eben viele nicht, dann könnte er nicht einfach sagen, er geht jetzt ins Fitnessstudio, und weil die eben blinde und sehbehinderte Menschen nicht wollen, mit dem Argument, da können wir aus versicherungstechnischen Gründen einfach die Verantwortung nicht übernehmen. Und er meint aber, die wollen einfach nur nicht mehr Arbeit haben. Ist Ihnen das bekannt, dieses Problem?
So bekannt ist mir das Problem nicht, aber ich kann ihm nur zustimmen, weil das Problem in der Situation ist, in so einem Fitnessstudio sitzt ein Trainer, vielleicht hat man noch einen zweiten, der gerade unterwegs ist und einem Anleitungen zu Geräten mitgibt. Und bei einem Sehbehinderten ist es ja so, der bräuchte ja jemanden, der ihn quasi an das Gerät führt und ihm dann zumindest einen kleinen Punkt gibt, so, da sind deine die Sätze zum Arbeiten oder die Gewichte. Und da ja kein Trainer eine Stunde oder eine halbe, dreiviertel Stunde mit demjenigen mitlaufen will, sagen die natürlich dann gleich von Anfang an so, nee, das ist versicherungstechnisch, obwohl es eigentlich nur der Punkt ist, sie haben keine Lust, da mit demjenigen mitzulaufen.
Keine Zeit.
Genau, weil es wird ja dann jedes Mal der Fall sein. Es wäre ja nicht nur einmal, dass sie mitlaufen müssen, sondern sie müssten ja jedes Mal mitlaufen.
Gibt es denn eine Lösung für solche Menschen? Weil er sagt, also zu Hause dann die Übungen machen, das möchte er auch nicht, weil er weiß ja gar nicht, ob er es dann richtig macht. Also er möchte eben schon ganz gerne auch mal.
Die einzige wirklich positive Lösung, die man dann hat, ist zu gucken, dass man jemanden aus dem Freundeskreis sich sucht, der auch gerne ins Fitnessstudio geht, der dann mit einem zusammen hingeht. Und der dann zusammen, dass man dann zusammen halt trainiert. Also der dann halt sagt, so hier komm, mach du erstmal das, ich gehe an das andere Gerät. Und wenn der dann fertig ist, dass man dann denjenigen halt, dass man einen Sehenden dabei hat. Ja. Dann in dem Sinne.
Ja, okay. Vielen Dank für die Fragen per Mails. Ich würde gerne gleich auf nochmal Haltung und Entspannung zu sprechen kommen als Thema und auch, was kann man machen, um eben die Muskeln zu lockern. Da war dieses Zittern eben mit dieser Therapie angesprochen. Sie haben ja auch noch alles Mögliche mit an Hilfsmitteln, die Sie uns durchaus erklären sollten. Aber vorher gibt es zwei Hörerinnen, die uns angerufen haben, die Fragen haben zum Thema Osteoporose, was ja auch eine Ursache sein kann dafür, dass man so einen Buckel, einen Rundrücken entwickelt und Schäden an der Wirbelsäule hat. Ich beginne mal kurz mit Birgit Sinn aus Elsterwerda. Frau Sinn, schönen guten Abend.
Schönen guten Abend. Ich bin 78 Jahre und bei mir hat sich in den letzten 3 Jahren ein Rundrücken entwickelt und der hat mich sehr belastet, der auch meine Brust eben einengt und große Schmerzen verursacht. Und jetzt wollte ich mal fragen, die Diagnose bei mir ist Osteochondrose. Da war ja noch gar noch nicht die Rede davon. Und da wollte ich mal wissen, was das im Unterschied zu Osteoporose ist.
Die Frage geht an Sie, Frau Dr. Bleu.
Also die Osteochondrose ist im Grunde die Arthrose an den Wirbelkörpern. Im Laufe des Lebens verbrauchen sich die Bandscheiben, gerade wenn man eine Fehlhaltung hat. Also wenn man zum Beispiel einen leichten Rundrücken hat, dann wird der Druck auf der Bandscheibe ja unterschiedlich stark verteilt. dann, wenn es ungünstig läuft, drückt sich die Bandscheibe irgendwann raus, dann entsteht der Bandscheibenvorfall. Oder die Bandscheibe zerquetscht einfach im Laufe der Zeit und irgendwann ist keine Bandscheibe mehr da, dann reibt Knochen auf Knochen und da entsteht dann zwischen den zwei Wirbelkörpern eine Arthrose und das bezeichnet man dann als Osteochondrose. Mhm. Das Reiben von Wirbelkörpern aufeinander ist aber was ganz anderes als die Osteoporose.
Ja, ja.
Osteoporose ist, wenn der Knochen ausdünnt und der Knochen in sich zusammenbricht. Und wenn der Knochen sich fester macht, weil Knochen auf Knochen reibt, dann spricht man von der Osteochondrose.
Was kann denn Frau Sinn tun gegen ihre Osteochondrose in dem Fall, gegen Schmerzen, die sie vielleicht auch im Rücken hat? Herr Germann, was würden Sie raten?
Im Grunde wieder das, also auch diese Aufrichtung, die Verbesserung der Haltung, weil durch den Druck, der nach vorne halt stattfindet, drücken sich ja die Bandscheiben weiter nach hinten raus und die haben ja dann weniger Möglichkeit, ordnungsgemäß sich zu bewegen. Sie können nicht mehr ordnungsgemäßen Flüssigkeitsaustausch herstellen und dadurch wird es halt immer
jetzt
weniger.
Jetzt sagen ja manche Menschen, ich bin schon so alt, ich kann mich nicht mehr so richtig gut bewegen und überhaupt mir tut alles so weh, jede Bewegung so weh. Also das ist ja dann kontraproduktiv. Trotzdem versuchen, was sagen Sie?
Genau, trotzdem versuchen, weil die Schmerzen in den meisten Fällen aus den faszialen Strukturen kommen, aber das ist nachher nochmal ein anderes, das kommen wir wahrscheinlich später nochmal drauf zurück, ist es halt, da die einseitige Haltung ja dazu führt, dass sich alles zusammenzieht und austrocknet in dem Sinne, kann ja weniger Bewegung stattfinden und in den Strukturen, den faszialen Strukturen ist halt 75% Nervengewebe und das ist halt schon sehr
also
schmerzhaft.
Die Faszien, da kommen wir gleich drauf, genau. Was man damit machen kann. Also letztendlich im weitesten Sinne Muskeln stärken und
Bewegung aufdehnen, bewegen, genau. Dann und, kommt man auch wieder in die richtigen Bereiche rein.
Und um es jetzt mal laienhaft zu übersetzen, jeder kleine Schritt zählt, kann wieder einen zweiten nach sich ziehen und so
genau.
Weiter. Also nicht den Mut verlieren, sondern ruhig aus es angehen und wagen. Frau Sinn, danke für Ihre Frage. Die zweite Hörerin, die etwas zum Thema Osteoporose wissen möchte, ist Grit Bertram. Schönen guten Abend, Frau Bertram.
Ja, schönen guten Abend. Ich bin 63 Jahre alt, habe in 2013 die Diagnose bekommen, Osteoporose und Osteopenie an verschiedenen Messstellen nach dieser DXA-Methode. Eine Verschlechterung um 5% im Vergleich zu einer Messung in 2009. Und nach den Leitlinien ergab sich damals keine Empfehlung zur speziellen Osteoporose-Therapie. Ich sollte mich also kalziumreich ernähren und Vitamin D 800 bis 2000 Einheiten täglich verwenden. Mein Hausarzt hat mir jetzt hochdosiert 20.000 Einheiten einmal wöchentlich verordnet. Ja, und ich habe das Problem mit der Kalziumernährung. Ich habe eine ganz starke Heberdenarthrose in den Fingerendgelenken und soll eigentlich mich basenreich ernähren. Habe jetzt Probleme mit Milchprodukten. Sollte ich mich jetzt mit Nahrungsergänzungen weiter behandeln. Ich mache auch Gymnastik, bin jetzt in einem Sportstudio und versuche da auch ein bisschen was zu tun. Wie kann ich das noch günstiger gestalten?
Kommen viele Sachen schon zusammen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen beiden antworten möchte. Frau Blei.
Sie sind erstmal sehr gut informiert. Das ist auch alles sehr vorbildlich bisher gelaufen bei Ihnen. Jetzt muss man erstmal ein bisschen sortieren. Also bei der DEXA-Messung guckt man eben entsprechend des Alters, wie ist der Score und danach entscheidet sich, ob man eben ein Osteoporose-Medikament gibt oder nicht. Sie haben anscheinend eben eine Osteopenie, die ihrem Alter entsprechend noch keine Osteoporose entspricht.
Ja,
deswegen
bei Missstellen auch LWS Osteoporose.
Jetzt wird es natürlich sehr speziell für
also
alle anderen.
Also nach den Leitlinien richtig festgelegte Werte und dann kann man nach dem Wert sich orientieren, nach den Risikofaktoren, ob man jetzt eben mit dem Osteoporose-Medikament einsteigt oder nicht. Wenn es jetzt dem Wert entsprechend noch nicht für ein Bifosphonat, so heißt das, spricht, dann empfiehlt man auf jeden Fall Vitamin D und Calcium. Und Calcium 800 Einheiten ist völlig korrekt. Vitamin D, 800 Einheiten ist völlig korrekt. Wie viel Vitamin D man gibt, das kam, ist so ganz 100% nicht festgelegt. Man kann es entweder als Depot geben mit diesen 20.000 Einheiten oder diese 800 Einheiten. Mhm. Da fahren Sie mit beiden Versionen richtig.
Also 800 pro Tag.
Verschieden. Ja, das schwankt. Das ist ja das Problem. So die richtig, also die allgemeine Richtlinie sagt 800 Einheiten. Man müsste dann mal gucken, wie ihr Vitamin-D-Spiegel ist, ob er sehr weit unten ist, dann würde man ihn erstmal aufsättigen oder ob er im Normalbereich ist. Mhm. Also das Erste wäre halt, dass man vielleicht guckt, wie ihr Vitamin-D-Spiegel ist. Ja. Und zum Thema Calcium. Calcium ist ja nicht nur in Milchprodukten, sondern auch in Mineralwasser oder in grünem Gemüse. Da finden Sie auch Calcium. Ja. Nüsse, Leinsamen, da finden Sie viel Calcium. Man kann auch die Milchprodukte umgehen und trotzdem genug Kalzium aufnehmen. Die meisten Menschen haben genug Kalzium in der Ernährung. Kann man auch im Blut einmal schauen, dass sie gar nicht so viel Milchprodukte zu sich nehmen müssten.
Hm. Vielen Dank, Frau Bertram. Vielleicht noch der Hinweis von mir. Wir haben hier auf in der Info mal eine Radiovisite-Sendung gemacht, wo es auch speziell um Osteoporose ging und wir haben da auch eine Vertreterin von Selbsthilfegruppen gehabt, also die sehr ermuntert hat, auch Sport zu machen. Herr Germann, Sie würden auch sagen, Osteoporose, man muss aufpassen, dass man nicht stürzt, aber Sport, Bewegung, ganz wichtig.
Immer ein guter Ansatz, immer vorteilhaft. Genau, Stürze versuchen ein bisschen zu vermeiden, aber
möglichst ganz.
Genau. Möglichst ganz. Auch gucken vom Trainingsaspekt her, jetzt nicht ins größte Fitnessstudio und versuchen da noch Arnold Schwarzenegger draus zu machen. Schon im Kräftigungsbereich so schon leicht reingehen. Aber ja, Sport.
Und sich in Gruppen vielleicht auch da unterstützen suchen, genau. Das ist in jedem Fall auch wichtig. Maike Henken hat uns noch angerufen aus Hamburg. Schönen guten Abend, Frau Henken.
Ja, schönen guten Abend. Und zwar, ich möchte etwas anmerken. Ich bin 2009, habe ich einen schweren Unfall gehabt. Und wie ich immer so bin, gehe ich natürlich regelmäßig zum Zahnarzt hin. Und der hat mir auf gut Deutsch gesagt, ins Maul geschaut und hat gesagt, sag mal, hast du Rückenschmerzen? Da sagt er, wie kommst du denn da drauf? Ja, habe ich gesagt, durch den Unfall. Nee, sagt er, du hast einen falschen Biss. Jetzt kriegst du erstmal eine Schiene. Da hat er mir eine Schiene verschrieben. Und zwar, weil ich nachts geknirscht habe. Das hat er festgestellt. Mhm. Ist ein ganz korrekter. So, hat er festgestellt, dann bin ich wieder zur Kontrolle hin und da sagt er, weißt du was, jetzt musst du den ganzen Tag anwenden, die Schiene. Und was soll ich Ihnen sagen, nach 4 Monaten habe ich keine Rückenschmerzen, nichts mehr gehabt. Mhm. Bis heute.
Okay, so. Ja.
Der falsche Biss. Und zwar, er hat das auch in seinem Wartezimmer ausliegen, dass das vom Gebiss ausgeht, übers Rückenmark, auf das ganze Knochensystem und allem. Und ich bin ihm heute noch dankbar. Mhm. Also ich habe keine Tabletten gebraucht und gar nicht. Oftmals ist der falsche Biss.
Frau Henken, ganz herzlichen Dank für den Hinweis. Wie oft kommt sowas vor bei Ihnen in der Praxis, dass Sie letztendlich die Patienten dann zum Zahnarzt schicken, weil die Rückenschmerzen vielleicht daher kommen, Frau Bleu?
Also wenn ich meine Patienten untersuche, gerade die mit Beschwerden im Nackenbereich, schaue ich immer aufs Kiefergelenk und schaue, inwieweit sie da Beschwerden haben, weil Kiefergelenk und der erste Halswirbelkörper liegen ganz nah beieinander und Stressverarbeitung erfolgt in der Nacht im Unterbewusstsein durch Knirschen oder Pressen. Mhm. Und wenn wir einmal unseren Kaumuskel anschauen, schafft er 600 Kilogramm zu zermalmen, einer der stärksten Muskeln unseres Körpers. Mhm. Und das spielt in vielen Fällen eine erhebliche Rolle bei chronischen Nackenbeschwerden. Und die schicke ich dann tatsächlich zum Zahnarzt und die bekommen dann eine Knirscherschiene, so heißt das ja auch, die man nachts trägt oder teilweise auch tagsüber, wenn man presst. Und damit kann man schön beides zusammen behandeln und auch mit dauerhaftem Erfolg. Also haben Sie einen sehr guten Zahnarzt.
Genau. Ja, vielen Dank, wie gesagt, für den Anruf von Frau Henken. Wir haben die Faszien angesprochen und das Gerät, was Sie hier mitgebracht haben, was noch auf dem Tisch liegt. Herr Germann, Faszien, was sind das? Erst nochmal erklärt für alle, die es nicht wissen.
Faszien sind im Endeffekt die bindegewebigen Strukturen in unserem Körper. Also wenn man jetzt mal ein Telefonkabel am besten nimmt, man hat einen Kupferdraht, der ist isoliert. und verschiedene isolierte Kupferdrähte geben dann ein Bündel ergibt dann einen Strang und so weiter, bis man dieses dicke Telefonkabel hat. Genauso sieht es bei uns im Muskeln genauso aus. Der kleine Unterschied ist zwischen Telefonkabel und Muskel. Das Telefonkabel ist der Kupferdraht, derjenige, der weiterläuft, damit wir telefonieren können. Bei der Muskulatur läuft das als Binde- und Fasziengewebe halt weiter hinaus. Der Muskel liegt halt quasi frei so im Raum und die bindegewebigen Strukturen, die Faszien ziehen halt über die Gelenke drüber hinweg und setzen dann halt an den Knöcheln den Anteilen halt an.
Die wollen auch trainiert werden?
Nee, also die brauchen ja die Bewegung. Die Faszie an sich kann so nicht trainiert werden. Also die kann zwar schon im gewissen Maße leicht bearbeitet werden, aber die Muskulatur ist ja schon das, was trainiert werden kann. Und mit der Faszie, die ist aber der impulsgebende Bereich, weil es besteht halt aus 90% Wasser. Die Nervenenden, 75% der Nervenenden sind dort zu finden. Und wenn das austrocknet und sich zusammenzieht, wie so ein ausgetrocknetes Gummiband, wenn man das hat und da 75% Nervenenden reinpackt, das will ich ja auch nicht mehr wirklich bewegen. Und durch das Austrocknen der Faszie ist halt einfach der Bewegungsspielraum nicht mehr da. Mhm. Die Muskulatur kann sich nicht mehr ganz so ausdehnen, wie sie es eigentlich möchte. Und wir haben recht schnell viel Schmerz.
Was mache ich denn jetzt, um den Faszien Gutes zu tun?
Zum einen, wie hier zu sehen, mit einer Faszienrolle arbeiten, aber das kennt ja so gut wie fast jeder.
Das ist also ein großer Zylinder, ungefähr 40 cm hoch.
So eine Faszienrolle ist ja fast heutzutage in jedem Supermarkt zu finden.
Schaumstoff?
Es ist so eine Kunststoffart, die auch sehr fest ist.
Was macht man damit?
Man legt sich dann quasi auf diesen Bereich halt drauf, den man halt behandeln möchte.
Mit dem Rücken oder mit dem Bauch?
Die größeren Faszienrollen sind sogar eher mehr für die Beine. Man kann natürlich auch für den Rücken das machen. Bauch ist etwas schwierig. Die Faszie ist meistens nicht so fest, dass man die wirklich bearbeiten kann. Eher Rücken. Die normale Faszienrolle würde ich persönlich auch eher für die Beine nur empfehlen, weil für den Rücken ist sie halt aufgrund der Dornfortsätze und des Schulterblattes eher ungeeignet, eher nicht so praktisch. Da gibt es dann so eine sogenannten Do-Balls, also so Faszienbälle, die dasselbe Material besitzen wie...
Also wir sind noch bei dem, wie benutzt man es? Man legt sich drauf und rollt durch die Bewegung...
Drückt man quasi die Faszie, die Flüssigkeit aus der Faszie raus. Die Faszie kann sich dann wieder mit neuer Flüssigkeit vollsaugen und wird dadurch wieder geschmeidiger, weil sie sich selber wieder mit Hyaluron ansammeln kann.
Also was man braucht, so quasi als Schmiermittel, um es mal salopp zu sagen. Jetzt haben Sie das für die Beine mitgebracht und jede Menge Kugeln liegen hier, die aussehen wie also eine kleine einzelne und dann zwei, die so verbunden sind mit so einem kleinen Steg in zwei verschiedenen Größen. Was mache ich damit? Tennisball groß oder ein bisschen?
Genau, die mit dem Steg, fangen wir erstmal damit an, die beiden Bälle, die den Steg haben, die sind wirklich sehr gut für die Wirbelsäule. Aufgrund der Aussparung in der Mitte des Steges kann man wunderbar an den Muskelrändern der Wirbelsäule ansetzen und kann die wirklich schön ausdrücken und ausquetschen und kann die Rückenmuskulatur schon sehr gut bearbeiten.
Ich frage mal, das benutzen Sie als Physiotherapeut bei Patienten oder kann man das auch alleine benutzen?
Das sollte sogar der Patient selber sich besorgen und selber zu Hause machen, weil die zweimal, die er in der Behandlung bei mir ist, ja, die 20 Minuten, die sind schön, aber bringen ihn im Endeffekt auch nicht weiter. Da ist dann die Behandlung zu Hause mit tagtäglich die effektivere Behandlungsmethode. Die sind auch wirklich nicht so teuer, also auch im Internet.
Also es lohnt sich auf jeden Fall, sowas zu machen und das auszuprobieren.
Genau.
Sie haben schon gesagt, man kriegt sie eigentlich überall. Man kriegt wahrscheinlich auch eine jede Menge Bücher, wo man was nachlesen kann. Oder man lässt sich von Ärzten wie Ihnen, Frau Dr. Bleuel, einfach mal Physiotherapie verschreiben und lernt das da. Wir haben noch eine Hörerin bei uns, die ganz schnell uns noch einen anderen Tipp geben kann. Elisabeth Reckers, schönen guten Abend.
Ja, guten Abend in die Runde.
Ja. Viel Zeit haben wir nicht mehr. Ihr Tipp an uns, was soll man tun?
Also mein Tipp an die Runde ist, sich zum Beispiel auch mit Yoga zu beschäftigen. Ich bin seit 25 Jahren Hatha-Yoga-Lehrerin. Ich arbeite in der Regel für die gesetzlichen Krankenkassen. Und es gibt einfach ganz, ganz viele Methoden im Hatha-Yoga, Gutes für den Rücken zu tun, auch für ältere Menschen. Und ich kann das nur jedem empfehlen. Und die Krankenkasse zahlt jedem Versicherten einen Yoga-Kurs
bei zertifizierten
Kursleitern.
Ich danke Ihnen für den Tipp zum Schluss. Also man kann viel tun gegen Rückenschmerzen. Das war die Redezeit-Visite auf NDR Info in Kooperation mit Visite im NDR Fernsehen und NDR.de. Danke für Ihre Fragen, danke für Ihre Antworten. Frau Dr. Sabine Bleuel, Fachärztin für Orthopädie und André Germann, Physiotherapeut, beide aus Hamburg. Die Redezeit morgen wieder ohne Videostream. Wie kann man Erdogan gut finden? Vom schwierigen Dialog mit den Kulturen. Diskutieren Sie mit online schon jetzt, ndr.de/redezeit. Mein Name ist Ulrike Heckmann. Ich wünsche noch einen schönen Restabend.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.